Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 9. Dezember 2025. Hochinteressant, was auf dem internationalen Parkett alles passiert, auch für uns Schweizer. Quintessenz zurück zur umfassenden, integralen Neutralität. Das ist entscheidend. Auch nach meiner gestrigen Sendung, da haben wir ja gesehen, selbst der Tagesanzeiger hat es gemerkt, das diplomatische Standing der Schweiz hat schwer gelitten. Man schiebt das jetzt medial den angeblich vernachlässigten Zahlungen in die Gebäudesubstanz da dieser Genfer UNO-Bauten zu, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist die Software, entscheidend ist der Mensch, entscheidend ist die Regierung, was sie macht oder eben was sie nicht macht. Und wir haben einfach in den letzten 3 Jahren diese Neutralität sträflich vernachlässigt. Und was wir jetzt sehen, man hat sich einfach der EU um den Hals geworfen, man hat sich da zu eng ins Fahrwasser hineinführen lassen an dieser EU, die eben einen komplett falschen Kurs gefahren ist in der ganzen Ukraine-Thematik. Natürlich auch aus historischen Gründen und die Deutschen, die da speziell sich betroffen wähnen und so weiter und so weiter. Aber insgesamt haben wir in der europäischen, in der EU-Politik beobachten können, dass reales Denken, Wirklichkeitsdenken stark vernachlässigt wurde zugunsten eines selbstgerechten Moralismus, der tatsächlich gravierende politische Fehleinstellungen vorgespurt, ja, ihnen zum Durchbruch verholfen hat. Und was beobachten wir jetzt? Wir beobachten jetzt eigentlich die Absurdität, dass die EU, vor allem Deutschland, bekräftigt den unbedingten Willen, die Ukraine weiter im Kampf gegen Russland zu unterstützen, während die Amerikaner, die ja eigentlich diesen Krieg provoziert haben, durch ihre NATO-Osterweiterung den Kriegsgrund geliefert haben, den allerdings die Eurokraten nicht akzeptieren, unsere Medien auch nicht. Dazu haben sie sich noch nicht durchgerungen. Sie merken allmählich, dass sie Russland unterschätzt haben, dass sie sich in diesem Krieg getäuscht haben, auch übrigens in der Regierung Zelensky. Aber die EU stellt sich jetzt quer, während die Amerikaner und die Russen Frieden verhandeln. Und die Ukrainer wiederum sagen, nein, das sei alles Täuschung, das sei Zeitgewinn, Putin plane bereits den Angriff auf weitere europäische Staaten, was wiederum die Russen verneinen. Jetzt können die Russen ja lügen, kann ja sein, aber ich frage mich einfach als einfacher Schweizer, ja gut, jetzt kommen sie da seit 3 Jahren in der Ukraine nicht wirklich in Lichtgeschwindigkeit voran. Und jetzt will man uns erzählen, dass nach der Ukraine dann gleich weitere Länder angegriffen werden, obwohl ja Russland angeblich auch in starken Schwierigkeiten steckt, wie die Ukraine gleichzeitig betont. Da merkt man einfach als Außenstehender, dass die Gedanken, dass die Argumentationen scherbeln. Jetzt ist die Ukraine entschuldigt, die stehen im Krieg, die haben natürlich ein großes Interesse, die Sache so sich zurechtzulegen, dass es in ihren Augen passt. Und der Appell lautet einfach, schickt noch mehr Waffen, schickt noch mehr Unterstützung, schickt noch mehr Geld. Davon wollen aber immer mehr Europäer nichts wissen, in der Schweiz sowieso nicht. Kurzum, eine verfahrene Situation, in der die EU nun zusehends auch auf Kollisionskurs gerät zu den Vereinigten Staaten von Amerika, nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber den USA. Und das sind ungemütliche, auch nicht nachhaltige Weichenstellungen, die jetzt da vorgenommen wurden. Mit der Konsequenz, dass wir in der Schweiz unsere Unabhängigkeit pflegen müssen. Das wird wieder zu einer existenziellen Frage, sich eben nicht hineinziehen zu lassen in fremde Kriege. Ganz wichtig, ganz entscheidend. Elisabeth Bohm-Schneider und der Bundesrat auf den Spuren von Black Lives Matter. Die Innenministerin legt eine nationale Strategie gegen universell verstandenen Rassismus vor. Ja, jetzt haben wir also auch in der Schweiz es so weit gebracht, dass man sich dieser Theorie des strukturellen Rassismus auf Seiten des Staates ausliefert, nachdem die Amerikaner sich davon jetzt wieder entfernen. Das ist ein Erbe, ein vergiftetes Erbe, eine Spätfolge dieser Woke-Strategie, dieses Woken-Denkens. Und das hat vor allem in der letzten Periode der ersten Trump-Präsidentschaft ganz massiv hochgelodert in den USA damals, sind ja die Städte regelrecht eingeäschert worden, Portland und viele andere. Und die Black Lives Matter-Bewegung hat eben diesen strukturellen Rassismus angemahnt, dass sozusagen der Rassismus in den USA systemimmanent sei. Also auch wenn die Leute selber nicht rassistisch sind, so sind es die Strukturen, in denen die Leute sich bewegen. Das Ganze hat natürlich einfach zum Ziel, dass man einen gewaltigen staatlichen Apparat aufbaut, um diesen strukturellen Rassismus, den man eigentlich so empirisch gar nicht zu fassen kann, in der Wirklichkeit, um den zu beheben. Natürlich wird man den nie beheben, weil diese Behörden, die da geschaffen werden mit sehr viel Geld, die haben ja kein Interesse danach zu sagen, so, Auftrag erfüllt, jetzt können wir uns wieder auflösen. Können Sie vergessen. In der Schweiz geht jetzt also dieser Wahnsinn auch los. Das wird Geld kosten. Das wird natürlich die freie Meinungsäußerung einschränken. Das gibt all diesen linken Organisationen Auftrieb, die wir bei uns auch haben, und führt dazu, dass man nicht strukturellen Rassismus hat in der Schweiz, sondern strukturelle Realitätsverweigerung, strukturellen Moralismus. Das wird jetzt eingezogen in unserem Land. Zelensky hat Starmer, Merz und Macron in London getroffen. Die Niederlande sprechen weitere 700 Millionen Euro für Kiew. Dann hat die Neue Zürcher Zeitung die Hellebarden-Debatte lanciert. Ich habe auch eine Hellebarde hier. Man versucht jetzt zu zeigen, dass diese Hellebarde eigentlich nicht Wahrzeichen und Markenzeichen des eidgenössischen Widerstands sei, sondern ein Symbol europäischer Verflechtung. Wenn ich das nur schon lese, merke ich das Missverständnis. Die Schweiz war immer verflochten. Das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt. Die Schweiz war schon verflochten, war schon früh globalisiert, als man das Wort in Europa gar nicht buchstabieren konnte. Aber diese Verflechtung diente immer dem Ziel, die Handlungsfreiheit der Eidgenossenschaft zu erweitern, nicht zu verkleinern. Das ist ja der Unterschied zur heutigen Außenpolitik, dass die eben sich unterwerfen will, dass sie Verträge abschließt, die unsere Handlungsfreiheit nicht vergrößern, sondern verkleinern. Das ist der Bruch, das ist das ganz Neue. Und die Hellebarde, da kann jetzt die NZZ ganze Leintücher vollschreiben. Die NZZ war, Entschuldigung, eine Waffe, mit der man sich gegen die Ritterheere der Habsburger verteidigt hat, um da diese Ritterrüstungen zu knacken, wie Sardinenbüchsen, um diese Ritter von den Rössern zu holen, vom hohen Ross herunterholen, mit der Hellebarde. Das ist der entscheidende Punkt, das ist hier die Botschaft, die man jetzt allerdings wieder geschichtsklitternd so verdreht, um am Schluss die Hellebarde sozusagen zum Vorboten der Europäischen Union umzudeuten. Das ist hier im Gange. Weniger Feinstaub und Stickstoff in der Stadt Zürich. Na also, das ist doch ein Fortschritt. Franka Mayer, wir haben gestern schon über diesen bedeutendsten Schweizer Publizisten gesprochen, der eigentlich in allen wesentlichen Fragen falsch lag. Und das ist die wahre Meisterschaft von Franka Mayer. Wie schaffst du das, obwohl du in allen zentralen strategischen Grundfragen für unser Land einfach komplett neben den Schuhen stehst? Hast dich geirrt bei Blocher, hast dich geirrt bei der SVP, hast auf diesen urbanen, pseudomodernen, linken Mainstream gesetzt, hast in der ganzen Ukraine-Frage dich nibelungentreu, also quasi bis zur Ununterscheidbarkeit der Sache der Ukraine verschrieben, Russland verteufelt, die Neutralität schlecht geredet, all jene Politiker in der Schweiz in den Senkel gestellt, die sich für die Unabhängigkeit unseres Landes ausgesprochen haben. Du hast für die EU-Mitgliedschaft der Schweiz plädiert. Du hast die Schweiz kritisiert als hinterwälderisches Land, weil sie nicht offen ist für die EU, also nicht ganz dicht. Das ist sozusagen das publizistische Erbe von Franka Mayer. Und die eigentliche weltmeisterliche Leistung besteht ja darin, dass du trotzdem im Gespräch bleibst und es schaffst, interessant zu sein. Und das ist der Frage los. Nicht wegen seiner Irrtümer, trotz seiner Irrtümer vielleicht, aber letztlich auch unabhängig von seinen Irrtümern, weil er es irgendwie geschafft hat, unabhängig von dem, was er schreibt, interessant zu wirken. Ist eigentlich eine ganz große Leistung, auch eine Leistung natürlich des Networkings und auch des Einsatzes von fremdem Geld, des Einsatzes eines Verlagshauses, das ihm natürlich die Möglichkeit gegeben hat, Beziehungen zu knüpfen, die ihm dann wieder genützt haben. Ob es dann immer dem Verlagshaus genützt hat, bleibe dahingestellt. Auf jeden Fall eine ganz außerordentliche schweizerische publizistische Persönlichkeit. Und natürlich, ich kritisiere hier auch etwas den Franka Meyer, aber ich glaube, wir dürfen das sagen, das ist auch festzuhalten. Wir kritisieren ihn auch mit Respekt, denn es schaffen nicht so viele Journalisten, sich zur Marke zu machen. Und er hat das zweifellos fertiggebracht. Und seine Leistung mutet eben gerade noch herkulischer an, weil er eben sich so oft und in ganz wichtigen Fragen geirrt hat. Und in einer gibt es jetzt zu, vielleicht habe ich mich in Blocher getäuscht. Ich meine, was hat der an Kampagnenenergie, an sozusagen vitriolischer Zertrümmerungs furormäßiger selbst gewissermaßen Aufmunitionierung hier investiert, um den Christoph Blocher immer wieder in ein möglichst schlechtes Licht zu stellen. Jetzt also wird das etwas abgeschüttelt. Frank A. Meyer, der Journalist, der selten richtig lag, aber trotzdem immer irgendwie obenaus schwang. Das zumindest der Eindruck, den wir haben, der jetzt 80-jährig gewordene in der Neuen Zürcher Zeitung im ganz großen Gespräch. Und das, meine Damen und Herren, waren auch schon die wichtigsten Nachrichten des Tages. Wir gehen auf Weihnachten zu, die Schweiz, eine Insel der Glückseligen, der Verschonten. Bleibt mir nur noch darauf hinzuweisen, dass wir morgen Mittwoch den nächsten Livestream haben. Seien Sie dabei, ohne Netz und doppeltem Boden, ab 17 Uhr, Mittwoch, 10. Dezember, hier auf diesem Kanal oder weltwoche.ch/live. Schicken Sie uns Ihre Fragen, Anregungen, Kritik, fragen@weltwoche.ch oder benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/. Meine Kollegen, allem voran Roman Zeller, werden Sie kontaktieren, ausgewählte Zuschauer, um dann eben anzubahnen das Gespräch mit mir hier in der Sendung. Ich freue mich drauf, am Mittwoch ist es soweit. Bis dahin eine schöne Zeit, einen guten Tag und freuen Sie sich auf die nächste Weltwoche. Der zweite Teil meiner Afghanistan-Reportage. Ich habe übrigens jetzt fertig geschrieben, innerhalb der Deadline. Das letzte Mal bin ich ja durchaus etwas ins Schleudern gekommen. Merci vielmal, bis bald und einen schönen Tag.